Eines der ganz wichtigen Prinzipien, die unsere prophetischen Lehrer uns beigebracht haben, dass ein ganz wichtiges Bindeglied oder einen Zusammenhang besteht zwischen Gottes Reden und seinem Handeln. Und das ist ein Prinzip oder eine Beobachtung, die im Alten wie im Neuen Testament in vielfacher Weise zum Ausdruck bringt. Man könnte das vielleicht auf eine Art formulieren, wäre das Reden Gottes setzt das Handeln Gottes frei, oder? Bevor Gott handelt, redet er. Ein Vers, der vielen von uns bekannt ist, Amos 3, Vers 7 sagt, Gott, der Herr, tut nichts, bevor er seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten, mitteilt. Das heißt, das Reden Gottes und das Handeln Gottes steht in Zusammenhang. Und ich bin begeistert, wie das auch in dieser Gemeinde sich mehr und mehr auswirkt und auch eine Offenheit ist. Und genau wie Pastor Mark das eben sagte, Gott redet nicht nur speziell zu einigen wenigen, sondern mein ganz wichtiger Ausgangspunkt ist, Johannes 10, Vers 27 sagt Jesus selber, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist eine Verheißung, eine Zusage für jeden Einzelnen von uns. Und heute wollen wir uns mit einem ganz spezifischen Thema auseinandersetzen, wie der Herr in bildhafter Weise zu uns redet und wie wir damit umgehen. Ich bete mal für uns. Danke, Herr Jesus, für diese Verheißung, dass jeder Einzelne von uns befähigt ist, eingeladen ist, deine Stimme zu hören. Und wir laden dich auch ein heute, dass du durch deinen Heiligen Geist in den Herzen von jedem Einzelnen von uns, wie wir hier versammelt sind, redest. Und Heiliger Geist, dass du uns Wahrheit, Offenbarung, Erkenntnis, Einsicht in Gottes Wirken, Gottes Reden schenkst. Und dass jeder Einzelne sich dort angesprochen fühlt, ermutigt fühlt. Und Herr, dass wir deinen Plan für unser Leben noch mehr erkennen, noch mehr darin wandeln können. Und Herr Jesus Christus, du hast gesagt, du hast uns erwählt, dass jeder Einzelne von uns viel Frucht bringen möge. Und diese Erwartung haben wir an dich, dass du durch deinen Geist in uns wirkst und dass jeder Einzelne von uns ein fruchtbares Leben hat, was in deinen Augen wertvoll ist. Amen. Das Thema für heute, wie das auch dort angeschrieben steht, der erste Teil von zwei Lehrabschnitten, Symbole im biblischen Horizont verstehen und ganz spezifisch Symbolik, wie die in Bildern und in Träumen vorkommt. Vielleicht zunächst als Einleitung oder als Hintergrund. Vorrangig redet Gott auf zwei Arten zu den Menschen. Es gibt vielleicht noch andere Arten auch, aber vorrangig ist durch das gesprochene Wort, dass Gott in unser Herz einen Eindruck gibt in Wortform oder dass wir Bilder sehen. Es ist nicht ein Entweder-Oder, dass Gott nur so oder so, aber das sind zwei nachvollziehbare Arten. Beides im Alten Testament und im Neuen Testament können wir in verschiedener Weise beobachten, dass manche Propheten Bilder sahen oder Träume vom Herrn bekamen und dann sprach der Herr noch in Worten dazu. Und sehr oft sind die Träume besonders und auch in Bildern ganz stark in Symbolik gefasst. Und das ist ein bisschen das Thema für heute, wie wir damit umgehen können. Zunächst wollen wir eines festhalten. Jawohl, sehr gut. Erstens, dass Gott durch Träume und Bilder zu uns reden möchte. Ich habe zwei Verse oder zwei Abschnitte gewählt, einer aus dem Alten Testament, einer aus dem Neuen Testament, die dieses bestätigen. Es gibt etliche andere, entweder lehrmäßige Aussagen oder Beispiele, wie Gott geredet hat. Erstens, das ist ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Das kommt aus der großen Predigt von Petrus am Tage der Pfingsten nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dort greife ich einen Vers heraus. Apostelgeschichte 2, Vers 17. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Hier drei Dinge, aber wovon ich zwei herausgreife, nebst Weissagen steht hier Gesichter sehen und Träume. Könnte man sagen, in bildhafter Weise, durch bildhafte Eindrücke möchte der Herr zu uns reden, nämlich Gesichter, die wir im wachen Zustand bekommen und Träume im Schlaf. Dann ein nächster Vers, Hiob 33. Doch auf eine Weise redet Gott. Hier sagt die Bibel also wirklich ausdrücklich, der Herr redet zu uns. Und auf eine zweite, und man wird es nicht gewahr, im Traum, im Gesicht, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, im Schlummer, auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen und bestätigt die Warnung für sie. Also Gott redet, wie? Durch Träume und Gesichter. Wiederum die gleiche Art, wie im Alten Testament, auch so im Neuen Testament, einmal im wachen Zustand, einmal im Schlaf. Dies sind jetzt zwei Beispiele, und es gibt eine ganze Reihe Beispiele, einmal lehrmäßig, dass der Herr sagt, ich möchte zu euch in Träumen und in Bildern reden, und zum anderen, dass man Beispiele heranholen könnte. Einige wenige möchte ich heranziehen. Zunächst möchte ich uns eine Frage stellen. Vielleicht eine rhetorische Frage. Ist jeder Traum ein Reden Gottes? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Da möchten wir ein bisschen die Ergebnisse von den Wissenschaftlern heranziehen. Die Wissenschaftler haben festgestellt, dass jeder normale Mensch schläft nicht nur von A bis Z, wenn er sich hinlegt und wieder wach wird, sondern unser Schlaf findet in einem Zyklus statt. Und der Zyklus sieht in etwa so, das ist jetzt eine sehr vereinfachte Erklärung. Wir schlafen relativ sanft oder wenig tief und dann verdichtet sich der Schlaf und wird tiefer und tiefer. Und am tiefsten Punkt, da fangen bei den Menschen dann die Augen an zu flimmern. Die Augenlider bewegen sich ganz stark und im Englischen heißt das Rapid Eye Movement oder im Deutschen könnte man das nur die Vorbuchstaben davon wählen, REM. In diesem REM-Stadium, das dauert in der Regel vielleicht so zwischen 8 Minuten bis vielleicht 15 Minuten, dort träumen wir dann für diese Zeit, so um 10 Minuten herum. Und nach dem Abschluss von dieser Augenlider flimmenden Zeit, wo wir träumen, dann schlafen wir wieder etwas weniger sanft oder tief und sind praktisch, könnte man sagen, wieder oben angekommen. Und dieser ganze Zyklus dauert in etwa eine halbe Stunde, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen weniger und wird die ganze Nacht wiederholt. Das heißt, wir haben einen Zyklus, der sich vielleicht 8-mal, vielleicht auch ein bisschen mehr, 10-mal wiederholt die ganze Nacht und in dem tiefsten Punkt, dort träumt jeder von uns. In der Regel merken wir uns diese Träume nicht oder sind uns diesen Träumen nicht bewusst. Nämlich, was ganz wichtig ist, warum träumen wir? Nochmal, was die Wissenschaftler festgestellt haben, Menschen haben sich Untersuchungen, wissenschaftlichen Experimenten unterzogen und haben das zugelassen, dass jetzt eine Person schläft und wenn die bei diesem Stadium ankommt, wo die Augenlider anfangen zu flimmern, dann wurde die Person geweckt und hat also nicht geträumt und war also praktisch wieder bei dem ersten Stadium angefangen. Und dann fing die wieder an tiefer und tiefer zu schlafen und in dem Moment, wenn die Augenlider anfangen zu bewegen, wurde diese Person wieder geweckt. Und so kam das dazu, dass eine Person eine ganze Nacht nicht geträumt hat. Und die Wissenschaftler haben dann festgestellt, wenn man das 3-4 Mal macht, 3-4 Nächte nacheinander, dann geht das einer Person innerlich ganz und gar nicht gut, sogar sehr schlecht, weil die nicht die Möglichkeit hatte, eine ganze Nacht nicht zu träumen. Und daraus wurde dann sehr bald klar, dass das Ziel von Träumen ist, dass wir innere seelische Spannungen und Konflikte aufarbeiten. Und das findet bei jedem Menschen jede Nacht statt. Wenn also jemand sagt, ich träume nicht, stimmt das faktisch nicht. Was präzise genau formuliert werden müsste, ist, ich kann mich an meine Träume, die ich habe, nicht erinnern. Und ich finde das eine geniale Sache vom Herrn. Man könnte sagen, er deckt den Traum zu, weil die Dinge, die mich während des Tages beschäftigt und auch innerlich mir Konflikte verursacht haben, arbeite ich des Nachts im Traum alle auf. Und meine Reaktion wäre, ist ja schlimm genug, wenn ich mich am Tage aufgeregt habe, ich möchte mich noch des Nachts auch nochmal aufregen. Besser ist das also, dass der Herr das verdeckt. Das heißt, die meisten Menschen erinnern sich an diese Träume nicht. Unsere prophetischen Lehrer haben uns nahegelegt, dass man diese Träume mit der Überschrift beschreiben könnte, natürliche Träume. Interessant ist, dass die Bibel diese Kategorie von Träumen schon vor vielen tausend Jahren schon zur Kenntnis nahm. Prediger 5, Vers 2. Denn bei viel Geschäftigkeit kommt der Traum und bei vielen Worten törichte Rede. Hier wird also ein Traum in Zusammenhang gebracht mit Geschäftigkeit, vielen Worten und törichte Rede. Könnte man auf Hochdeutsch modern sagen, ein Traum steht, diese Art Traum steht in Zusammenhang mit Dingen, die mich nerven. Viele Worte, vielleicht auch Geschäftigkeiten, intensive Dinge, die mich innerlich beanspruchen. Und der nächste Vers, Prediger 5, Vers 6, sagt etwas Ähnliches. Denn bei vielen Träumen und Nichtigkeiten sind auch viele Worte. Also Nichtigkeiten, viele Worte, vielleicht auch viele ungute Worte, die mich ganz stark beeinflussen, mir zu schaffen machen. Die sind der Auslöser für einen Traum. So ein Traum in der Regel hat keine Botschaft, sondern ist eher ein innerer Aufarbeitungstraum. Und die hat jede Nacht von uns, hat die in Hülle und Fülle. Und manchmal, wie zum Beispiel, dass eine Tür schlägt oder wir werden irgendwie unterbrochen und dann werden wir wach, können wir uns an solche Träume erinnern. Und es ist eigentlich nicht möglich, eine tiefe Botschaft aus diesen Träumen herauszufinden. Uns interessiert eher eine nächste Kategorie von Träumen. Ich lese mal den Abschnitt vor. Geistliche Träume, wo Gott wirklich redet zu den Menschen. Ich nehme schon eines vorweg. Dies ist der Traum, den Pharao hatte, der Auslöser war, dass Josef, der Sohn von Jakob, dann aus dem Gefängnis befreit wurde und zu einem hohen Posten in Pharaos Reich dort eingesetzt wurde. Ich lese mal diesen ganzen Abschnitt durch. 1. Mose 41, Vers 1. Es geschah aber am Ende von zwei vollen Jahren, da träumte der Pharao. Und siehe, er stand am Strom. Und siehe, aus dem Strom stiegen sieben Kühe herauf, schön von Aussehen und fett an Fleisch, und sie weideten im Riedgras. Und siehe, sieben andere Kühe stiegen nach ihnen aus dem Strom heraus, hässlich von Aussehen und mager an Fleisch, und sie stellten sich neben die Kühe ans Ufer des Stromes. Und die Kühe, die hässlich von Aussehen und mager an Fleisch waren, fraßen die sieben Kühe, die schön von Aussehen und fett waren. Und da erwachte der Pharao, und er schlief wieder ein und träumte zum zweiten Mal. Und siehe, sieben Ähren wuchsen auf an einem Halm, fett und schön. Und siehe, sieben Ähren, mager und vom Osten versenkt, sprosten nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die sieben fetten und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao und siehe, es war ein Traum. Und jetzt kommt eine wichtige Aussage. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist voller Unruhe und er sandte hin und ließ alle Wahrsagerpriester Ägyptens und alle seine Weisen rufen und der Pharao erzählte ihnen seinen Traum, aber da war keiner, der sie dem Pharao deutete. Einige Merkmale von einem Traum, der wirklich eine Botschaft beinhaltet. Vielleicht der Vers 8 ist am hilfreichsten. Sein Geist war voller Unruhe. In den Seminaren, die ich halte, stelle ich immer wieder fest, dass die allermeisten Menschen, und hier in der Gemeinde würde es bestimmt auch nicht anders sein, in den letzten Jahren, vielleicht über ein Jahrzehnt zurückgesehen, einen oder mehrere Träume haben, die sie ganz tief bewegt haben. Und die dich jetzt noch bewegen, da kannst du jetzt auf Anhieb mir den Traum erzählen, vielleicht nicht alles in Einzelheiten, aber weitgehend den Inhalt, ähnlich wie das hier bei Pharao war, sein Geist war bewegt und voller Unruhe. Das heißt, die Dinge beschäftigen uns ganz stark. Das ist oft ein Merkmal, dass Gott zu uns redet durch einen Traum. Noch bemerkenswerter hier ist, dass der Herr auch zu Ungläubigen reden kann durch Träume. Da brauche ich also kein Gläubiger, kein Christ, kein Kind des Herrn sein, sondern der Herr kann zu irgendeiner Person in Träumen reden. Und hier ist ein Beispiel, das uns zu dem Thema bringt für die Predigt heute. Die Botschaft wird in Symbolik vermittelt. Sieben fette Kühe, sieben fette Ähren, und die werden verzehrt von sieben mageren. Nun wissen wir, weil die meisten von uns die Geschichte sehr gut kennen, dass das deutet darauf, dass sieben gute Jahre und dann sieben Jahre der Trockenheit, des Mangels in Ägypten kommen würden. Nur ein Merkmal hier, und das hat der Herr benutzt, um Josef dann hineinzubeziehen, dass die Wahrsage Ägyptens dieses Bild nicht deuten könnten. Man könnte es vereinfacht aussagen, diese fetten Kühe und die fetten Ähren, überhaupt das Thema Ähren und Kühe, symbolisiert Versorgung. Nahrungsmittel, Versorgung, das ich zum Leben brauche. Erst in Fülle Nahrung und Versorgung und danach Mangel an Nahrung und Versorgung. Und dann benutzt der Herr dieses Bild bzw. die Deutung davon, um dem Pharao eine offene Tür für Josef zu gewähren. Wir wollen uns heute und auch heute Abend und den nächsten zwei Malen, wenn wir uns wieder treffen, ein bisschen Gedanken machen, wie können wir Prinzipien herausarbeiten, solche Art Bilder zu deuten. Und ich habe hier jetzt für heute zwei Prinzipien, die ich uns nahelegen möchte. Das erste ist, wir möchten die Bibel als Grundlage für die Deutung benutzen. Zum einen, wie wir jetzt zwei Verse oder zwei Abschnitte vorher angeschaut hatten, einem aus dem Alten Testament, einer aus dem Neuen Testament. Gott möchte zu uns reden in Träumen, in Bildern. Gott möchte auch in Symbolik zu uns reden. Und das Thema, Gott kommuniziert mit uns in Symbolik, ist vielleicht in diesem Moment etwas befremdend. Aber wenn wir zum Beispiel das Leben Jesu anschauen, Jesus hat in vielfacher Weise durch Gleichnisse gelehrt. Und Gleichnisse könnte man so formulieren, ist eine Botschaft in symbolische Sprache vermittelt, aber in Worten ausgedrückt. Während ein Traum etwas ist, was ich sehe. Die Prinzipien sind die gleichen. Und wenn wir mal einen Blick dafür bekommen, dann werden wir überrascht sein, in wie vielfältige Weise in der Bibel der Herr durch sein Wort zu uns redet in symbolische Sprache. Zum einen können viele von uns sich daran erinnern, dass dann immer wieder Jesus in Gleichnissen gelehrt hat und dann kamen die Jünger später privat, persönlich zu ihm sagen, Meister, erkläre uns bitte das, wir verstehen nicht. Und das werden wir nächste Woche noch ein bisschen mehr anschauen. Weswegen möchte der Herr zu uns durch Symbolik reden? Weswegen nicht einfach Klartext? Also möchte ich das so formulieren, bleiben Sie eingeschaltet für die nächste Folgesendung und verpassen Sie die nächste spannende Auflösung von dieser Frage nicht. Das ist nur aus Spaß. Das heißt, die Bibel redet wirklich, und zwar ganz wichtige Dinge werden in Symbolik vermittelt. Die zwei Bücher, die am meisten auf die Zukunft hin Dinge ansprechen, die weit zukünftig liegen, sind das Buch Daniel im Alten Testament und das Buch der Offenbarung im Neuen Testament. Und den meisten von uns ist bekannt, dass dort immense, großartige und auch immense komplizierte Bilder, Symbolik vorkommen. So viel so, geh in irgendeinen christlichen Bücherladen und schau mal unter dem Thema, was weiß ich, Eschatologie, Endzeiten, und da kannst du dir diverse Bücher, zum Beispiel über das Buch der Offenbarung, herholen und keine zwei stimmen überein. Das heißt, wir arbeiten immer noch 2000 Jahre später an der Deutung und jeder hat so seine eigene Methode. Lassen wir das Thema jetzt zunächst einfach mal so stehen, sondern wir wollen nur eines festhalten. Oft hat der Herr wichtige Dinge in der Bibel in symbolische Sprache vermittelt. Sogar Jesus hat wichtige Lehren in symbolische Sprache. Und die Psalmen sind angefüllt mit symbolischer Sprache. Und dass der Herr uns Dinge auch in unserem eigenen Leben oft in symbolischer Sprache vermittelt. Das nächste Prinzip, das ich hier antippen möchte, also das erste ist, wir benutzen die Bibel als Grundlage für Deutung, weil wir erwarten, der Heilige Geist hat die Bibel oder das Schreiben der Bibel inspiriert, hat in der Bibel kommuniziert und kommuniziert auch heute zu jedem Einzelnen von uns, unter anderem durch Symbolik. Und das zweite ist eine ganz spannende Beobachtung. Symbole werden in der Bibel gleichbleibend oder gleichbedeutend angewendet. Ein Symbol bedeutet nicht mal dies, mal das, mal irgendwie, irgendwo, irgendwas, sondern es bleibt immer konsequent. Ich habe hier ein Beispiel herausgeholt, eines von vielen. Und das ist das Schaf oder das Lamm und was dann auch im direkten Zusammenhang steht mit dem Hirten, der Hirte, der sich um die Schafe kümmert oder kümmern sollte. Und ich habe jetzt hier eine ganze Reihe Beispiele, um uns zu zeigen, was das Lamm vom Alten Testament bis ins Neue quer durch vom Inhalt, von der Aussage, das Gleiche bleibt. Ein erstes Beispiel, das Passahlamm in Ägypten. Mose bekam den Auftrag vom Herrn und der Herr sagt, redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. des Monats, dann nehmt euch jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus und sie sollen von dem Blut nehmen, es und an die beiden Türpfosten und an die Oberschwelle streichen, an den Häusern, an denen sie es, in den Häusern, an denen sie es essen. Und dann die geistliche Anwendung im Neuen Testament, sagt Johannes 1, Vers 29. Johannes sieht Jesus kommen und am folgenden Tag sieht er, das ist Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Oder 1. Petrus 1, Vers 18 schreibt, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, um von euren eitlen und von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit kostbarem Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Noch eine Beobachtung, und die wollen wir dann morgen Abend ein bisschen noch genauer betrachten, ist, wenn die Bibel zum Beispiel Tiere einsetzt in symbolische Sprache, dann wird ein hervorstehendes Merkmal im Natürlichen von diesem Tier geistlich gedeutet. Das Lamm, könnte man sagen, einmal hilflos, oder auch ein Lamm ist ein Herdentier. Ich komme ja aus Südafrika und dort gibt es große Gebiete im Inland, wo es recht trocken ist, wo unter anderem Schafe, es gibt eine ganze Schafzucht in den trockenen Gebieten, aber es gibt auch eine Ziegenzucht in den trockenen Gebieten. Und wenn man dann an der Landstraße entlang fährt und man kommt durch den Landstrich, eine Riesenherde Schafe, wenn man einfach nur so entlang fährt, ist ein immense, friedvolles Bild. 100 oder mehr Schafe stehen da zusammen, grasen friedfertig in eine Herde zusammen, alle, könnte man sagen, lieb und artig beieinander. Und dann kommst du in einen anderen Landstrich und dort gibt es Ziegen. Allein das optische Bild, das ist nervenzermürbend. Wie die springen, laufen und im nächsten Moment die halbe Herde über die Straße und dann schon wieder weg. Und da steht da meistens in der Regel Ziegen, so ein Bild davon, und 30 Kilometer. Mitten in der Wüste, wo kein Verkehr ist, musst du plötzlich 30 Kilometer fahren, weil die Ziegen die gesamte Sache absolut verunsichern. Und allein das optische Bild spricht davon, von jede sein eigenes Ding, Wirrwarr, Durcheinander. Also ich weiß nicht, ob das so viele große Herden von Ziegen in der Schweiz gibt, aber in Afrika gibt es die. Und wenn man das einfach bildhaft vor sich sieht, die Schafe, die friedfertig und wirklich in Ruhe da stehen und grasen und diese Ziegen durcheinander, dann kann man sich vorstellen, warum wählt die Bibel, dass wir als Gemeinde, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, dass die Gemeinde, also eine friedfertige Gruppe Menschen, die zusammen dem guten Hirten nachfolgen, deswegen wählt die Bibel rein optisch gesehen das Bild des Schafes, um die Gemeinde darzustellen. Dann kommt ja noch eines hinzu, dass die Schafe ziemlich schutzlos ohne den Hirten sind. Da kommt also dann die Rolle des Hirten rein und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, er schützt uns, beziehungsweise ohne den guten Hirten haben die Schafe nicht die Möglichkeit, sich in der bösen Welt zu verteidigen. Und damit möchte ich auch zum Ausdruck bringen, dass wir geistlich gesehen ohne den guten Hirten schutzlos sind. Und diese Merkmale vom Schaf, von folgsam, in einer Herde zusammen, in Ruhe, dem Herrn nachfolgen. Diese Eigenschaften werden geistlich gedeutet. Und dann vielleicht noch das Opferlamm, schon mal bei dem Passahlamm, sollte ohne irgendwelche Mängel sein, wie Jesus sündlos ohne Mängel war. Da wurde im Natürlichen etwas, dass das Schaf sollte nicht krankhaft sein oder Fehler aufweisen. Jesus war auch sündlos. Dort werden im Natürlichen Eigenschaften dann geistlich gedeutet. Jetzt das Symbol der Hirte, das hatte ich schon angedeutet. In vielfacher Weise im Alten Testament wird der Hirte, einmal Gott ist der Hirte Israels, aber auch die Leiter vom Volk Israel dar. Und hier wurde damals dann zum Ausdruck gebracht bei Hesekiel, dass der Herr nicht zufrieden war mit den Hirten. Hier Hesekiel 34, Vers 2, Menschensohn, weissage über die Hirten Israels, weissage und sprich ihnen, den Hirten, so spricht der Herr, Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden, sollten die Hirten nicht die Herde weiden? Und dann eine Weissagung über den Dienst von Jesus, er wird, Jesaja 40, Vers 11, seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämme wird er in seinen Armen nehmen und seinen Gewandbauch tragen, den säugenden Muttertieren wird er fürsorglich leiten. Und dann sagt David, Psalm 23, Vers 1 und einen sehr bekannten Vers für uns, der Herr ist mein Hirte, also David stellt sich in das Bild oder in die Rolle des Schafes und sagt, der Herr ist mein Hirte. Das könnte man sagen, dass konsequent Hirte, soweit es ein guter Hirte ist, ist der Herr unser Hirte oder auch ein Hirtenamt im Neuen Testament, der sich um die Schafe, die Gemeinde kümmert. Und in ähnlicher Weise konsequent im Neuen Testament, Jesus sagt dann von sich, also als Erfüllung von dieser Weissagung von Jesaja, ich bin der gute Hirte, und meine Schafe hören meine Stimme. Also wir sind die Schafe, er ist der Hirte. Und Hebräer 13, der Gott des Friedens, aber der den großen Hirten der Schafe aus den Toten herbeigeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes unseres Herrn Jesus Christus. Und ein letzter Vers dort. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber jetzt seid ihr zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Immer wieder unterschiedliche Schriftstellen, Altes wie Neues Testament, unterschiedliche Zusammenhang zum Beispiel. Mal ist es eher der Schwerpunkt auf Hirte, aber das Symbol bleibt gleichbleibend. Und mit eines der schönsten ist, ich lese den ganzen Abschnitt nicht durch, aber Johannes in der Offenbarung sagt, er sah diese Schiffrolle, die nicht geöffnet werden konnte, und ich weinte sehr. Offenbarung 5, Vers 4, weil niemand für würdig gefunden wurde, das Buch zu öffnen. Und dann ist Vers 6, und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Und das war würdig, das Buch zu öffnen. Dort ist also das Beispiel, dass Jesus ist das Lamm Gottes. Ich möchte noch ein zweites Beispiel von den Symbolen hier heranführen. Jesus sagt in einer Lehre oder in einem Gespräch mit seinen Jüngern, Lukas 13, Vers 31, in derselben Stunde kamen einige Pharisäer herbei und sagten zu ihm, geh hinaus und zieh fort, denn Herodes will dich töten. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs. Jesus beschreibt Herodes als einen Fuchs. Warum wohl? Aus diesem Abschnitt ist das keinesfalls ersichtlich. Da müssen wir die Geschichte anschauen. Die Römer hatten Palästina, also Judäa und Samarien und Galiläa, hatten die besetzt und sehr bald gemerkt, das war gar nicht so einfach, wie sie sich das vorgestellt hatten. Dass die Juden eigentlich über viele Jahrhunderte von vielen Herrschern, die versucht haben, dort die zu beherrschen, echt Schwierigkeiten hatten. Und so sind die Römer dann dahinter gekommen, dass sie mit ihrer Besatzungsmacht dort nicht weiterkommen. Und haben dann Herodes herbestellt nach Rom und ihn zum König eingesetzt. Herodes war so ein, könnte man sagen, so ein Pseudo-Jude. Er hatte von dem geografischen Hintergrund, ist er dort aufgewachsen, war aber kein echter, wirklicher Jude von Stamm oder von der Genetik her, aber verstand die Kultur hervorragend. Und dann haben sie, das sind die Römer, jetzt Herodes eingesetzt. Und Herodes war so eine Art Zwischengänger. Hier ist der Kaiser mit der ganzen römischen Macht. Und hier ist das Volk Israel, dass ich überhaupt von niemandem was sagen möchte. Und dann tun sie Herodes in der Mitte. Und Herodes, da war ein echtes Schlitzohr. Der wusste genau, wie er den Juden jetzt gefallen soll und wie er alles für sie gut machen sollte. Hat ihnen einen Tempel gebaut und dergleichen. Und wusste genau, wie man hier den Kaiser und seine ganzen Leute um den Finger wickelt und sich das Beste herausgeschnitten, das einen großen Palast hatte und so weiter. Und ein bisschen bekommen wir ein Gespür davon bei der Kreuzigung. Da wollte sich so richtig niemand an die Geschichte ranwagen. Die Pharisäer haben gesagt, ja, Jesus soll gekreuzigt werden, aber Herodes wollte da nicht so richtig hinein. Das würde seine ganze politische Karriere würde das ruinieren. Und Herr Pilatus wollte eigentlich auch nicht in der Geschichte dabei sein. Und Herodes hat also auf beiden Seiten das Beste sich herausgeschlagen. Und wie wir das schon im Volksmund verstehen, ist der Fuchs immer so der Schlaumeier, der Gerissene. Und jetzt sagt Jesus selber, sagt diesem Fuchs. Also was wir im Natürlichen so wahrnehmen können, von einer vielleicht auch zwielichtig, dass der Fuchs oft im Dunklen wirkt oder hinters Licht führt. Und diese Art Merkmale, die wir vielleicht im Natürlichen sehen, wendet Jesus selber an und sagt, Herodes ist wie ein Fuchs. Ein nächstes Beispiel. Wir werden heute Abend noch mehr Beispiele durcharbeiten. Ich möchte uns einfach eines nahelegen. Wenn wir anfangen, Kategorien von Symbolik zu verstehen, hilft uns das, wenn diese Bilder oder diese Symbole bei Träumen oder eigenen bildhaften Eindrücken vorkommen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, er spricht zu ihnen, Matthäus 4, Vers 19, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Also das war zu Simon Petrus und seinen Kollegen gesagt, nachdem die einen riesengroßen Fischfang hatten. Jetzt müssen wir eines verstehen. Mal gleich den nächsten Vers dazu. Das Meer, also die Weltmeere draußen, lesen wir mal diesen Vers miteinander. Aber die Gottlosen, Jesaja 57, Vers 20, sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein, und seine Wasser wühlen Kot und Schlamm auf. Die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer. Also wird also die Gottlosen verglichen mit dem Meer, das heißt die Völkermassen, die Völkerheerscharen draußen in der Welt, fern von Gott, werden symbolisiert durch das Meer, den Ozean. Und du und ich, bevor der Herr Jesus Christus uns ergriff und unser Leben kam, waren auch in diesem Ozean, nämlich der gottlosen Völkermassen. Und dann ist jemand gekommen mit einem evangelistischen Auftrag und hat dich und mich herausgefischt, als ein Fisch aus den gottlosen Menschenmassen heraus und in das Boot hineingetan. Ich mache euch zu Menschenfischern. Ist also das Bild von Fischen ist ein ganz starker Ausdruck für Evangelisation. Und wo wird der Fisch hineingetan? Ins Boot. Ist also Schiff, Boot ist ein Symbol für die Gemeinde. Und Jesus sagt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Das heißt, das Schiff ist in der Welt, ist auf dem Ozean, aber ist nicht Teil von dem Ozean. Und wir werden dort ausgefischt und in das Boot hineingetan. So können wir verstehen, dass da eine Konsequenz drin ist, dass Jesus selber sagt, ihr seid Menschenfischer. Und auch in Offenbarung, das Gleiche steht dann nochmal. Und er, das ist der Engel, der zu Johannes spricht, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker, Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Und dann fangen wir ansatzmäßig zu verstehen, dass bei Daniel und bei der Offenbarung sind diese riesigen Wassermassen, aus denen die komischen Tiere alle hervorkommen, sind die gottlosen Völkermassen, aus denen diese Tiere kommen. Ich möchte ein letztes schönes Beispiel noch nennen, was oft vorkommt. Das sind Blumen. Wir lesen mal hier. 1. Könige 6, Vers 29. An allen Wänden des Allerheiligsten ließ er, das ist Salomo, als er den Tempel gebaut hat, ringsum Schnitzwerk machen von Cherubim, Palmen und Blumenwerken. Also der gesamte Tempel des Allerheiligsten war getäfelt und in den Täfelungen und auch an den Türen steht an einer Stelle, wurden reingeschnitzt Blumen, Palmen und Engel. Und hier bekommen wir die Erklärung im Hohen Lied 2, Vers 12. Die Blumen zeigen sich im Lande, die Zeit des Singens ist gekommen. Das Blumen symbolisieren Singen, sprich Lobpreis und Anbetung für den Herrn. Und das ist in besonderer Weise ein schönes Bild, wie eine Blume durch ihre Pracht darstellt, schön zum Ansehen ist, schön zu beobachten, ist für den Herrn, dein und mein Lobpreis, für ihn schön wahrzunehmen, auch ein Wohlgeruch für ihn. Und deswegen auch der Wohlgeruch der Blume, der Wohlgeruch des Lobpreises. Und so können wir in vielfacher Weise Bilder in der Bibel, Symbole in der Bibel entdecken, was die meinen. Und wenn wir diese als Eindrücke haben oder als Bilder sehen, können wir anfangen, damit umzugehen. Ich denke, für heute lasse ich das dabei stehen und möchte uns einen ersten Geschmack geben, wie die Bibel mit Symbolik umgeht, und wünsche uns viele gute, traumreiche Tage für die nächsten Nächte. Und wir wollen dann miteinander an diese Symbolik hinangehen. Jetzt sage ich zunächst erstmal Amen. Vater, ich danke dir für die Zusage, die du uns durch den Mund Jesu gegeben hast, dass deine Schafe hören deine Stimme. Und sie kennen dich und sie folgen dir nach und du kennst sie. Und Vater, mein Gebet für einen jeden Einzelnen von uns, wie wir heute hier versammelt sind, lehre uns noch mehr, deine Stimme zu hören, zu erkennen, einzuordnen, zu verstehen, dass wir dich, Herr Jesus Christus, noch mehr, noch besser kennenlernen. Dein Reden zu jedem Einzelnen von uns individuell, dass wir das beobachten können, wahrnehmen, verstehen, und dass wir in den Plan, den du für unser Leben hast, hineinkommen. Noch mehr in die Fülle, in den Segen, den du für uns, aber auch den du durch uns bewirken möchtest. Vater, ich danke dir für jede einzelne Person, wie wir heute Morgen hier versammelt sind. Jesaja 50, Vers 4 und 5 verheißt du uns, du sagst, jeden Morgen öffnest du uns das Ohr erneut. Ich bete, Vater, dass du durch deinen Heiligen Geist jedem Einzelnen von uns jeden Morgen wieder erneut das Ohr öffnest, dass wir deine Stimme vernehmen dürfen, dass wir dann in die geistliche Welt Eindrücke bekommen. Und wie Paulus das gebetet hat, möchten wir auch hier beten. Erleuchte die Augen unseres Herzens durch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dass wir Dinge erkennen, Dinge sehen, Dinge erblicken. Heiliger Geist, begegne du jedem Einzelnen von uns und öffne uns die Augen und Ohren des Herzens, dass wir den guten Hirten erkennen, dass wir von dir geführt und geleitet werden, deine Stimme hören, vernehmen, einordnen, das Deuten umgehen können. Und Herr, dass jeder von uns, wie Paulus das gesagt hat, dass wir in jedem guten Werk Frucht bringen, erfolgreich sind. Danke, Herr, dass du einen guten Plan mit uns hast, uns zurüstest, befähigst und auch führt und leitest. Und in dieser Woche trauen wir dir in erneuter Weise zu, dass du zu jedem von uns redest. Danke, Herr, für diesen Tag. Und wir möchten zum Abschluss beten, so wie du uns das gelehrt hast mit dem Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.